hat, dass irgendjemand sich mal wochenlang Zeit genommen hat, das zu übersetzen, dass es eine neue Genfer Übersetzung gibt, die mich extrem inspiriert. Ich bin dankbar, dass wir auf was zurückgreifen können, das uns in der jetzigen Zeit hilft, Überwinder zu sein. Ich bin dankbar für Neue Bund, der ein völlig neues Fundament in mein Leben gelegt hat. Und ich bin dankbar für euch, dass wir miteinander unterwegs sind. Bevor es in das Thema reingeht, noch eine Ermutigung. Wenn man zu Hause zusammen ist, bringt es manchmal auch Herausforderungen mit sich. Und mein großer Endgegner heißt, oh, wenn meine Frau mich mit einem Fehlverhalten konfrontiert, oh, was macht es mit dem Peter? Und ich habe entschieden, ich mache da mal eine Predigt drüber. Im Januar so, aber da brauche ich, glaube ich, 2 oder 3 Stück. So, oh, wie geht's mir, wenn jemand mich auf einen Fehler hinweist? Und dann merke ich, wie scheiße ich immer noch in diesem Bestrafungsparadigma lebe. Ich immer noch das als ein, boah, was weiß ich, was bewerte. Und es braucht bei mir manchmal Minuten, wäre untertrieben. Ich habe mich dann so geeinigt, meiner Frau, gib mir mal eine Viertelstunde Zeit, damit ich das mal verinnerlichen kann und das mal zulassen kann. Und dann dieses Wort rauskommt, es tut mir leid, was ich da gemacht habe und das tiefer liegende Ziel dahinter anzugucken. Und, aber egal, wo ihr gerade steckt, vielleicht ist ein Moment, wo ihr irgendwie innerlich konfrontiert seid mit irgendwas, das käsig laufen ist. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, der Schuldbrief, der gegen uns geschrieben ist, er ist vernichtet. Und wenn Kritik da ist oder ein Fehler da ist, dann ist es immer eine Chance, wieder Gnade neu anzunehmen. Dann ist eine Hilfestellung, dass jemand sagt, so geht's mir mit deinem Verhalten. Und nicht in dieses Verteidigungs-, Verdrängungs-, Verharmlosung-, Verallgemeinerungs-. Da gibt es so viele Verhaltensmuster, wenn uns jemand konfrontiert. Da sehen wir in der Bibel ganz viele davon. Und David ist mir so ein Vorbild, der jemand umbringen hat lassen, um an eine andere Frau zu kommen. Und er wird konfrontiert mit einer Geschichte und entdeckt sich da drin. Und dann tut er das Einzige, was wirklich hilft, das ist im Herzen Buße zu tun und zu sagen, ja, das bin ich wirklich. Aber die Wahrheit habe ich gelernt von jemand ganz Weisen, macht uns nicht schlechter, als wir wirklich sind. Und deshalb seid ermutigt, wenn es euch so geht wie mir, immer wieder, dass euch jemand konfrontiert mit was, wo ihr ihn verletzt habt. Vielleicht ist heute ein Moment, wo du sagst, okay, ich fasse den Mut, ich gehe offen zu. Vielleicht ist mein Ehepartner, vielleicht ist ein Freund, vielleicht ist ein Arbeitskollege. Und ich tue den Anteil und sage, sorry für mein Verhalten darin. Und dann ist ein Stück weit Himmel auf Erden. Dann ist ein Stück weit Friede zu bringen. Und Jesus, so danke ich dir für alles, was heute Morgen schon da war. An Impulse, an Zeugnisse, an Lieder. Danke für dein Wort, das schon lebendig da war. Und danke auch für das, was du jetzt uns mitteilen möchtest, aus diesem Erlebnis von Jesus, wo man gleich hören werdet, wo du Jesus uns mit hineinnimmst in eine Situation von dir, um uns eine richtig starke Hilfestellung, Ermutigung und Unterstützung zu geben, darin, wo wir stehen in dieser Zeit. Und so leite du, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, dass wir das hören, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast und wir dieses Wunder erleben, dass jeder inspiriert von dir heimgeht. Und so gebrauch mich und sprich du, Heiliger Geist, Worte des Lebens heute Morgen. Amen. Okay, ich habe so eine Frage, die mich die letzten Predigten bewegt, ganz unterschiedlich immer wieder angeguckt. Könnt ihr den Pointer freigeben? Super. Ganz kurz, wie finde ich wahres Glück? Wie kann ich in so einer Zeit glücklich leben, wo ein Krieg Corona abgelöst hat und wir keine Ahnung haben, was da noch alles kommen wird. Und die Bibel ist da sehr klar, dass es, was kommt, herausfordernd sein wird. Wie kann ich da drin trotzdem glücklich leben? Und ich glaube, das fragen sich auch alle Menschen um uns herum, egal ob Arbeitskollege, ob Familie. Wie kann ich ein zufriedenes Leben leben und zwar unabhängig der Umstände, wo ich gerade drin bin? Und die Bibel hat uns da echte Antwort drauf. Wie kann ich in dieser Fülle Gottes leben, auch wenn ich vielleicht das eine oder andere vermisse und als Defizit sehe? Und in dem Psalmen von David, da habe ich so eine Antwort für mich gefunden, die ich die letzten Predigten immer wieder bewegt habe. Und Marius, das wäre auch noch so ein, vielleicht machen wir das nachher noch geschwind, ne? Marius hat mich ermutigt, weil er hat genau die Psalmen studiert, und zwar wochenlang, und ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Und ich habe das Herzensmeditation genannt, weil es geht mir nicht darum, was mit dem Kopf zu proklamieren, als mit dem Herz aber gar nicht zu glauben, sondern dass wir unser Herz davon überzeugen, dass es die Wahrheit Gottes ist und dass uns wirklich nichts mehr fehlt, wenn Jesus in unserem Leben ist. Und das war so meine Peter-Zusammenfassung. Und bitte macht da eure eigene Worte draus, eure eigene Überzeugung, dass wenn ihr morgens aufsteht und sagt, Jesus, mir fehlt nichts mehr. Du bist mein ganzes Glück. Und in dir, Jesus, habe ich alles, was ich brauche. Mir fehlt nichts mehr. Jesus ist mein ganzes Glück. Und in ihm habe ich alles, was ich brauche. Und ich habe gebetet, dass es nicht ein leeres Wort ist heute Morgen, sondern dass es jeden von uns irgendwie berührt. Und dass deine Freiheit kommt und möglich ist von Umständen, weil Jesus wirklich alles ist. Und ich glaube, dass diese Wahrheit so eine Sprengkraft hat, in unserem Herzen was zu tun, um wirklich glücklich zu sein. Um ein tiefes Fundament zu haben, auch von Freiheit. Um was leben zu können, nicht mehr irgendwas hinterherjagen zu müssen, sondern zu sagen, ich habe es doch bereits schon. Und habe das letzte Mal ein bisschen ausgedehnt, was das so alles für mich dahinter ist. Und so sehr ich die Losungen liebe oder auf einer App so ein Tagesvers, ich möchte uns eher einladen, mal eine Wahrheit, vielleicht ist ein Vers, der euch aufs Herz kommt, vielleicht ist so ein eigenes gestricktes Wort, das euch aus Bibelverse rauskommt. Lieber eine Wahrheit 3 Wochen lang, als 3 Wochen lang verschiedene Wahrheiten. Ja, wir sind geistlich so überfrachtet mit Möglichkeiten und Predigten, ihr könnt auch alles von zu Hause aus tun und irgendwie das Wort Gottes anhören. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Aber das führt so dazu, dass man so oft hin und her gerissen ist und dann jeden Tag was Neues hört und es bleibt irgendwie für mich manchmal zu wenig hängen. Und es ist die geistliche Vielfalt, aber auch die weltliche Ablenkung, die uns das raubt. Und dieses vierfache Ackerfeld, wo der Same reinfällt, ihr kennt das alle. Ich mache uns Mut, lieber eine Wahrheit mal 3 Wochen lang zu meditieren, als 3 Wochen lang verschiedene Wahrheiten. So simplify your life. Es gibt das Slow Food. Ja? Ich weiß nicht, wie das geht. Anja, du wärst ein total genialer Slow Food Teacher. Also wenn Entschuldigung, ich darf ja, oder? Sie grinst. Wenn er lernen will, langsam das Essen zu genießen und es zu schmecken und nochmal, ach, ich spüre da nochmal rein und ich gucke das von einer anderen Seite an und schneide das Fleisch nochmal durch. So. Und ich habe gedacht, lass uns Slow Food machen mit der Bibel. So, oh, den Vers. Und ist Jesus wirklich wahres Glück? Und glaubt es mein Herz schon? Also, so, da steht es wirklich, Slow Food Bibel lesen. Damit es tief in uns reindringt, weil wir hören gleich eine Geschichte von Jesus, wo vielleicht überraschend jemand kommt und dich in eine Konfrontation bringt, in eine Versuchung bringt, in eine Situation, wo du geschwind hinterfragt wirst und dann brauchst du die tiefe Wahrheit aus dem Herzen raus. Da hilft es dann nicht, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich mal geschwind, was sagt das Wort Gottes dazu? Und dann ist entweder die Situation schon rum, du bist schon irgendwie der Versuchung erlegen, sondern in dem Augenblick, wo es drauf ankommt, ist gut, wenn die Wahrheit schon tief in unserem Herzen verankert ist. Und zwar nicht als bloßer Spruch an der Wand, sondern weil es unser Herz es wirklich glaubt. Genau, und ich glaube, dass zum Thema Fülle, dass uns nichts fehlt, ist alles, was uns aus dieser Fülle rausziehen will, aus dieser Wahrheit, ist eine Lüge des Teufels, ist eine Versuchung, die in unser Leben bringen will, um uns irgendwie unglücklich zu machen. Und mit dieser Lüge, und Bernd hat das letzte Woche auch gebracht, ich habe nicht gewusst, wie das hinschreibe, dass dort Eva und Adam und Eva kommen, ich fand das richtig gut. Genau diese Lüge des Mangels, da fehlt noch was, hat er die Gedanken von Adam und Eva vergiftet, infiltriert. Rhetorisch auch noch irgendwie intelligent, dass er Dinge verdreht hat, anders dargestellt hat. Und dann war es geschehen. Und dieses, es fehlt dir noch was zum Glück, das kam in die Welt. Und wir sind als Christen dem genauso ausgesetzt. Ja, jeden Tag sehen wir Dinge, das fehlt dir noch zum Glück. Das fehlt dir noch zu deinem Glück, so funktioniert Werbung. Aber wenn das die Wahrheit ist und in unserem Herzen ist, dann ist es gut, wenn wir das echt auf unser Herz schreiben und in dem Augenblick was haben. Und Bernd hat das letzte Woche angesprochen, wisst ihr, die waren infiltriert von diesem, sollte Gott gesagt haben? Und dann schauen sie da, wie bewerte ich jetzt diese Aussage von Gott, dass sie von allen Bäumen essen dürfen, aber von diesem einen nicht. Das war ja das, was Gott gesagt hat, nicht wie es der Satan dann verdreht hat. Und wenn ihr Herz nicht von diesem Misstrauen durchdrungen gewesen wäre, dann hätte sie sich auch anders entscheiden können, weil ihre Bewertung eine andere gewesen wäre. Und ich habe letzte Woche echt darüber nachgedacht. Ihre Bewertung war, Gott will mir was vorenthalten. Gott will nicht, dass ich werde wie er. Und das war ihre innere Bewertung, weil ihr Herz schon vergiftet war durch dieses Misstrauen. Und die ganze Menschheitsgeschichte hat sich an dem Tag in eine Richtung bewegt. Und ich möchte uns zurückholen und zu sagen, wir haben einen guten Gott. Und wenn Gott gut ist, dann kann eine Bewertung sein von dem, was im Garten Eden über die zwei ausgesprochen hat, ist, ich habe einen fürsorglichen Vater, der mich vor einem scheiß Fehltritt bewahren will. Aber in dem Augenblick waren sie schon so infiltriert, dass diese Bewertung von einer guten Entscheidung gar nicht mehr irgendwie nicht mehr möglich war. Oder vielleicht war sie doch möglich. Sie haben sich aber nicht die Zeit genommen, um zu sagen, hey, wie ist Gott wirklich? Und deshalb lade ich uns ein heute, wenn es um die Geschichte von Jesus geht, dass wir zurückkehren zu einer Bewertung, dass Gott gut ist, dass uns nichts vorenthält und dass eine Abkürzung immer in den Abgrund führt und nicht an sein Herz. Der Predigtitel heute heißt Die Versuchung des Mangels. Und da stammt nicht von mir, jetzt haben wir schon viele Bücher. Konrad Gille war schon mal hier in der Gemeinde für ein kurzes Seminar. Und ein Kapitel in seinem Buch Freiheit ruft heißt genau so. Die Versuchung des Mangels. Und die Geschichte dahinter ist die gleiche, die wir jetzt miteinander hören. Es war die Versuchungsgeschichte von Jesus. Wo der Teufel nichts anderes gemacht hat, als das, was er bei Adam und Eva gemacht hat. Er verdreht Dinge, er stellt Gott in Frage in seiner Vertrauenswürdigkeit und versucht Jesus genau an dem Punkt mit drei verschiedenen Aspekten zu versuchen und lädt ihn eine Abkürzung zu nehmen, die für Jesus nicht und für uns nicht gut gewesen wäre. Es ist ein bisschen ein längerer Text und wir lesen den miteinander und ich finde es so wertvoll, was hier steht. Und wir beginnen, vielleicht ein bisschen überraschend, nicht mit der Versuchungsgeschichte, sondern im Kapitel davor schon. Manchmal sind die Kapiteleinteilungen eher schlecht, weil was vor der Versuchungsgeschichte kam, ist die Taufe von Jesus. Und die spielt in der Versuchungsgeschichte eine wichtige Rolle. Und deshalb starten wir in Matthäus 3. Und dort lesen wir, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also da ist ein Moment, bevor Jesus gewirkt hat, bevor er die Jünger berufen hat, bevor das erste Wunder da war, stiftet Gott nochmal für alle sichtbar und hörbar Identität. Und er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und manche fragen sich, musste das Jesus hören oder hat es Jesus nur für uns, dass wir das wissen? Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ich glaube, Gott hat es mit tiefster Absicht gesagt. Sagt Jesus, jetzt kommen ein paar Dinge auf dich zu. Du musst eines tief in deinem Herzen wissen und glauben. Du bist mein geliebter Sohn. Bevor du irgendein Wunder tust, du darfst nie mehr oder weniger sein als mein geliebter Sohn. Und das ist die Grundlage all deines Wirkens. Und das ist, wie wenn er das auch zu mir und zu uns alle nochmal spricht, die Grundlage all dessen, egal ob da Wunder passieren oder Angriffe kommen. Du bist meine geliebte Tochter, erweitert es heute. Und du bist mein geliebter Sohn. Das ist das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben kann. So diese dreckseinfache Wahrheit, die der Peter manchmal immer noch nicht glauben kann, weil er immer noch Angst hat, sein Papa verstoßt ihn, wenn er einen Fehler macht. Aber ich bin dran und ich bleibe dran. Ich werde es irgendwann immer tief mein Herz glauben und fressen und mir nicht mehr rauben lassen. Und ist schon viel besser wie früher.
Komm in meine
Kleidung. Ja. Oh. Dann kommen wir danach zum Pommes essen. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen, freitags. Vorschlag. Oh, scheiße. Okay, aber die Geschichte ist ganz wichtig, weil jetzt kommt der Versucher, der Widersacher. Und dann macht er eine ähnliche Chance, das ist das Beruhigende für uns. Er kann ja heute nichts anderes. Ja? Der Betrug der Sünde, Hebräer 3, Vers 13, ist immer noch der gleiche. Wir glauben, für uns selber sorgen zu müssen und misstrauen Gott, dass sein Weg der richtige ist, und dann lassen wir uns nicht mehr keine Gedanken infiltrieren. Was passiert? Danach, auch so eine interessante Geschichte, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Da ging er nicht aus Jux und Dollerei hin und er dachte, ich mache jetzt mal 40 Tage mal Essensverzicht, weil ihr habt so dicke Bauch. Nee, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte, gemeiner Gott, oder? Und wisst ihr, es gibt zwei Arten von Versuchungen, ich habe es nochmal nachgelesen, was ist denn das? Und die eine ist, das ist das, was der Teufel will, er will uns zu Fall bringen. Und Gott hat nur eines im Herzen, ein starkes Fundament des Vertrauens zu bauen. Gottes Versuchung ist nie, um uns zu Fall zu bringen. Es ist immer, was er zulässt, mit der Option und der Hoffnung und der Zuversicht, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Und das ist der große Unterschied zwischen dem, was wir jetzt als Versuchung erleben, die Gott zulässt, immer mit dem Ziel, dass Jesus als Sieger hervorgeht, immer mit dem Ziel, dass wir als Überwinder hervorgehen. Und daraus lass uns auch diesen Text so lesen. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war Jesus in einem total desolaten Zustand, war er sehr hungrig, wahrscheinlich auch durstig, keine Ahnung, wie er das mit Wasser gemacht hat. Und da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wahrscheinlich habt ihr schon viele Predigten in ähnlicher Art gehört und kennt es vielleicht inhaltlich. Dann nehmt es als Stärkung und als nochmal Ermutigung heute Morgen. Aber der Teufel macht ja genau das hier. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, das geliebt lässt er schon mal weg. Wahrscheinlich, weil der Teufel nicht weiß, was Liebe ist. Also er lässt eine Wahrheit weg, nämlich der geliebte Sohn. Und das ist ja schon ein wichtiges Wort für mich und für uns, geliebt zu sein. Und er stellt es in Frage. Er stellt in Frage, was Gott vorher als Zusage gemacht hat. Ja, und das ist genau das, wenn man heute über Versuchung redet, der Teufel wird immer kommen und irgendwas in deinem Leben in Frage stellen, was du irgendwie vielleicht zugesprochen bekommen hast, was du in der Bibel liest und sagst, das kann doch gar nicht sein. Also Jesus, überlege mal, ich komme nachher noch drauf. 40 Tage ohne Futter, da hat dich dein Papa mit seinem Geist hat dich dahin geführt. Den Elia, da hat er Rabe geschickt, ne? Und das Volk Israel hat Manna gehabt und später Milch und Honig. Und du bist sein Sohn und dein Vater schickt dich in diese 40 Tage von Fasten. Ist das dein Vater? Bist du wirklich Gottes Sohn? Glaub's doch nicht. Und Jesus hatte tief in seinem Herzen, das muss man wissen, er war ja wirklich Rabbi, er hatte die ganze Schule durchgemacht, er kannte das Alte Testament in- und auswendig. Er war darin absolut gebildet und das Wort war lebendig in ihm. Und er hat gesagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und selbst wenn ich hier sterben würde, das Wort Gottes aus seinem Mund ist mir wichtiger. Stell mich nie mehr in Frage. 2 Sekunden später kam die nächste Infragestellung. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, also habt ihr euch auch schon mal gefragt, der Teufel hat Jesus auf ein Tempeldach gestellt. Das ist fast wie den Hiob, den er praktisch, wo der Teufel vor den Thron Gottes kam und denkt, wie kann das denn sein? Wie kann das denn Jesus zulassen? Aber darauf gehe ich nicht heute ein, das ist für mich ein Mysterium mein Leben lang wahrscheinlich. Wie der Teufel Jesus auf dieses Dach, auf den Tempel, weiß nicht wie hoch der war, hingestellt hat und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, schon wieder die gleiche Chance, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zweiter Aspekt der Versuchung. Und der dritte Aspekt, schließlich, jetzt wissen wir, die Geschichte geht gleich zu Ende und sie geht gut aus, ich brauche immer ein Happy End. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab. Manche Übersetzungen steht auch eine Zeit lang. Und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich weiß nicht, wie oft ihr die Geschichte schon gelesen, gehört habt, Auslegungen dazu. Für mich war es extrem ermutigend dieses Mal, zu sagen, hey, wie hat Jesus reagiert? Was hat da wirklich stattgefunden? Und ich habe uns da zwei Aspekte dabei. Wir gucken uns diese einzelnen Versuchungen kurz an, aus diesem Thema der Fülle heraus. Und dann könnt ihr was für euch mitnehmen. Ich habe so ein paar Fragezeichen drin, damit ihr aktiv auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was könnte eure Antwort sein. So, der erste Frontalangriff, den der Satan hier fährt, ist auf die Identität von Jesus. Bist du wirklich Gottes Sohn? Hat Gott wirklich gesagt, dass du sein geliebter Sohn bist, mit all dem, was du hier gerade erlebst? Und wie vorher schon erwähnt, es ist die gleiche Taktik der Infragestellung wie im Garten Eden mit Adam und Eva. Wenn du wirklich so geliebt bist, wie kann das denn sein, dass du in so einer Situation bist? Hungrig, kein Mensch um dich rum und du willst die Welt retten? Also Jesus. Und der Teufel wird immer, kann er eigentlich nichts anderes, als äußere Umstände nutzen, um unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes in Frage zu stellen. Sehen wir meine Frau, dass sie kein anderes Opfer hier findet. Also noch so viele Jahre, Firmenbetrieb, der doch gläubig war. Und das ist wirklich eine Frage, die mich auch bewegt. Geht das alles der Bach runter? Ist Gott wirklich gut? Könnte es wirklich sein, dass du Tochter Gottes und Sohn Gottes bist, wo es dir doch gerade so schlecht geht und die Krankheit in dein Leben kommt und der gute Freund, obwohl wir für ihn gebetet haben, gestorben ist, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das sind ganz drecksfiese Attacke, die uns immer an irgendeinem scheiß schwachen Punkt treffen. Ja? Und deswegen spreche ich hier nicht leichtfertig über das ganze Thema, sondern ich glaube, dass jeder seinen wunden Punkt hat, wo er super schnell an seiner Identität zweifelt und überlegt, wer bin ich denn wirklich? Bin ich es Gott wirklich wert? Und wir machen sowas von Mut, dass wir unser Fundament, von dem, wer wir sind, wirklich auf das stellen, was Gott über uns sagt und nicht über das, was wir manchmal erleben. Das ist die einzige Chance, um in den Kampf zu überleben. Dass nicht die Erfahrung unsere Theologie prägt und wir Erfahrung zur Grundlage dessen machen, was wir glauben, sondern dass wir es immer wieder schaffen, uns gegenseitig zu ermutigen, dass das Wort Gottes, was er sagt, die Grundlage ist, über jede Erfahrung hinweg. Und ich glaube, das ist das, was der Paulus sagt, das ist der Kampf dieses Glaubens. Was glaube ich wirklich über mich, über Gott, wenn ich all das erlebe, was ich gerade erlebe? Und er wird uns einladen, unsere Identität über unser Tun zu bestätigen. Mach doch Jesus, mach doch das Brot und dann bist du ein Kerle. Peter, komm, nochmal irgendwas Gutes machen und dann bist du mein Sohn, beweis dich doch mal. Und er wird uns einen umgekehrten Weg aufmalen. Tu, damit du bist. Und heute Morgen lade ich uns wirklich tief dazu ein, unser Herz glauben zu lassen, wer wir sind, dass daraus alles fließt. Weil sonst wird irgendwann einmal irgendein Umstand uns zerbrechen. Und ich weiß, von was ich rede und wodurch wir hier durchgegangen sind. Und es war, tat zwar weh, aber es war echt heilsam. Die ganze Hilfskrücken meiner Identität, ich habe damals ein Bild gemalt, wie wenn ich mit 10 Krücken umeinander gelaufen bin, Anerkennung von Menschen, Lob von Menschen. Und es war, wie wenn Gott jede einzelne Krücke weggenommen hat und hat mich eingeladen, allein auf ihm zu stehen und nicht auf eure lächelnde oder weinende oder wie auch immer mich groll anguckende Gesichter. Hier nicht, aber woanders natürlich. Und dann könnte eine mögliche Antwort sein, wenn es an unsere Identität geht. Und da legt die Bibel uns so viel Gutes vor. Und der erste Johannesbrief oder überhaupt die Johannesbriefe, die sind ja so eine Einladung zu verstehen, wie geliebt wir sind. Und der Johannes schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürften wir uns nennen. Und es ist so wichtig, der Nachsatz. Und wir sind es tatsächlich. Es ist eine Tatsache, die von niemandem auf der Welt in Frage zu stellen ist. Von keinem Menschen, von keinem Teufel, von keiner Krankheit und von keinem Umstand. Johannes ermutigt, und es ist so wichtig, Luther schreibt, und wir sind es auch. Das ist kein Wunschgalama, das ist eine Tatsache. Deswegen gefällt mir die Übersetzung so gut. Tatsächlich. Und jetzt komme ich nochmal zurück, wenn das ein Thema bei dir ist, dass diese Liebe vom Papa immer noch in Zweifel ist, dann nimm diesen Vers vielleicht heute Morgen und meditieren wegen mir 3 Jahre. Ja, die Einladung gilt auch mir, weil das ist die wichtigste, allerwichtigste Wahrheit. Die hat Jesus gewusst, sonst hätte er in der Versuchung nicht so widerstehen können, sonst wäre er in seinem Dienst entweder überheblich geworden oder in Depressionen gefallen, was auch immer, weil so viele Menschen auf ihn zukamen, er wäre zu Fall gekommen. Und ich lade uns ein, diesen Frontalangriff auf unsere Identität mit dieser tiefen Herzenswahrheit zu widerstehen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Es ist eine Tatsache, weil es ein Geschenk des Vaters ist, nämlich seiner Liebe. Also diese Versuchungsgeschichte in jeder Einzelnen, wenn du Gottes Sohn bist, es ist ein Frontalangriff auf die Identität von Jesus. Und das Zweite ist ein Frontalangriff des Mangels auf die Gedanken von Jesus. Predigt heißt ja die Versuchung des Mangels. Und wir gucken uns jede Einzelne ganz kurz an. Ich habe das letztes Mal oder vorletztes Mal erwähnt, wenn wir von Fülle oder Mangel reden, von was reden wir denn dann? Und es sind für mich 3 Aspekte und die passen zumindest ungefähr auf die 3 Versuchungsaspekte. Vielleicht nicht alles 100%, aber eine Fülle im Herzen zu haben, heißt, ich fühle mich sicher. Versorgt, beschützt, geborgen. Das sehnt sich, jetzt generalisiere ich bewusst, jeder Mensch danach. Der 2. Aspekt von Mangel, den der Teufel in uns reinbringen will, betrifft das Thema Annahme, wo sich jeder fragt, bin ich geliebt? Gehöre ich dazu? Bin ich Teil von etwas? Und wenn ich mit Menschen spreche, die es ähnlich machen wie mir oder die vor der Entscheidung stehen, ein Unternehmen zu verlassen und in eine ungewisse Zeit zu gehen, wo jetzt mal kein soziales Geschäftsumfeld ist, viele sagen mir, Peter, ich mache den Schritt nicht. Ich weiß nicht, was ich daheim tun soll. Mir fehlen die Menschen. Da ist ein tiefes Bedürfnis, nach dieser Annahme, Liebe, Geborgenheit dazuzugehören. Und wenn es nur das berufliche Umfeld ist, dann ist da ein ganz tiefes Loch, wo die Menschen sagen, da habe ich Angst davor. Und das 3. Grundbedürfnis, wo ein Frontalangriff stattgefunden hat, das war auf das Thema Bedeutung. Ich habe mal reingeschrieben, habe ich einen Wert? Hat mein Leben einen Wert? Habe ich Einfluss auf was? Und fühle ich mich da auch machtvoll? Und das ist kein schlechter Machtmissbrauch, sondern es ist ja gut, wenn ich ein Stück weit eine Macht spüre und auch mein Leben bestimmen kann. Da ist ein positiver Aspekt dahinter. Und ich habe empfunden, diese 3 Themenfelder finden wir in dieser Versuchungsgeschichte wieder. Und der erste, die Versuchung des Mangels betreffs dieser Sicherheit, betreffs Versorgung, Schutz und Geborgenheit. Und da ist relativ einfach, was mit Versorgung gemeint ist. Jesus war hungrig, an der 40 Tage, ich weiß nicht, wie er aussieht. Habt ihr mal jemanden gesehen, der 40 Tage gefastet hat? Also ich habe auch mal jemanden gesehen, der Daniel damals von der Hauskirche. Am Ende haben sie ihn stützen müssen. Es ging gar nicht anders. Er war so kraftlos. Weiß nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Aber dann kam der Teufel und hat genau gewusst, jetzt habe ich dich an deinem Wunderpunkt. Herr Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann ist doch eine Kleinigkeit für dich. Mach doch aus den Steinen hier Brot. Jesus hat noch kein Wunder getan, aber der Teufel hat gewusst, dass es Jesus möglich ist. Und dann schreibt der Konrad hier einen Satz, der hat mich, immer wieder haut er mich um. Jesus war zwar in der Wüste hungrig, aber er hatte keinen Mangel. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen konnte der Teufel Jesus hier auch nicht packen, weil Hunger ist zwar ein äußeres Zeichen von mir, fehlte zwar Essen, aber weil ich vom Wort Gottes lebe, habe ich keinen Mangel in meinem Leben. Und weil er das tief in seinem Herzen wusste, konnte er dem Teufel begegnen, und zwar aus tiefstem Herzen raus. Und er hat gesagt, hey, ich lebe nicht von purem Essen hier, sondern aus dem Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Und ich habe mir die Frage gestellt, und die gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter, ich werde das immer wieder versuchen, die Predigt auch mal interaktiv euch einzubinden. Mit welchem Bibelwort könntest du der Versuchung des Mangels, dem Teufel begegnen, wenn er dir im Bereich von Versorgung und Sicherheit deine Gedanken mit Misstrauen vergiften möchte? Keine Ahnung, wo ihr gerade steht in dem Bereich, wie es euch gerade geht. Aber Jesus hat gesagt, okay, ich lebe von dem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Aber was ist so euers? Was ist so deins? Warte mal geschwind, wir machen das jetzt echt spontan. Das ist gut. Wo ist das andere Mikro? Ja. Ja, mache ich. Du hast auch gerne. Elisabeth.
Sorget euch nicht. Mhm. Gott sorgt auch für die Vögel und die Blumen. Also brauchen wir uns auch nicht sorgen. Mhm.
War in der Bergpredigt, wo Jesus es sagt. Kommt gleichzeitig rüber. Markus noch.
Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Okay. Okay.
Im Psalm 16, auch Vers 6, du teilst mir für mein Leben zu, was ich brauche. Wow. Und darüber hinaus, was du mir geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht.
Mhm. Hammer. So gut. Anja?
Kolosser 3,3, ich bin mit Christus in Gott verborgen.
Wow. Und wisst ihr, was das Gute ist? Das ist schon eure Herzensantwort. Anja?
Jesaja, im Stillsein und im Vertrauen lege eure Stärke.
Wow. Ups. Wenn der Tag kommt und eine Situation konfrontiert euch von jetzt auf nachher, dann ist es das, was in eurem Herzen ist und rauskommt und in dem Augenblick auch dann wirklich wirksam ist. Da hilft es dann nicht geschwind zum Suchen. Deshalb mache ich euch Mut. Nehmt es mit, die Folie, keine Ahnung, die Frage, was ist eine tiefe biblische Wahrheit, die du zu deiner Herzenswahrheit machen könntest, damit sie in dem Bereich für dich zur Verfügung steht, wenn es drauf ankommt. Ja, wir trainieren manchmal Dinge, dass im Augenblick, so mit Kindern, Gewaltprävention, da werden Dinge präventiv trainiert, dass wenn der Augenblick kommt, entweder verbal oder dann mit körperlichem Einsatz, der Gegner in die Flucht geschlagen wird. Und geistlich ist es doch das Gleiche, oder? Und deshalb lade ich uns ein, euch das zu tun. Elisabeth, ich habe einen Vorschlag dabei. So, mir ist das eingefallen. Ja? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Das ist kein Vers, um die Faulen zu... Okay, man kann den Vers, aber man kann jeden Bibelvers missbrauchen, ja? Also das heißt es nicht, ihr kündigt morgen, legt Füße auf den Tisch hoch, es gibt da ein Bibelwort, der heißt, arbeitet wie die Ameise, ne? Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Okay, man kann mir alles im Mund rumdrehen, ich weiß, ich mir selber auch manchmal. Aber dieses Grundthema, dass Gott mein Versorger ist, Yahweh Jireh heißt, glaube ich, oder? In seinem Wesen ist Versorgung. Und das darf tief in unserem Herzen sein, um in dem Bereich unsere Gedanken reinzuhalten. Zweiter Aspekt. Und dann kommt der dritte, dann sind wir auch schon durch. Die Versuchung des Mangels in Bezug auf Annahme, auf geliebt, bekannt sein, dazugehören. Daraufhin nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen. Also Jesus, jetzt bist du 40 Tage in der Wüste, einsam, du hast noch keine Jünger berufen, weiß auch gar nicht, ob die dir folgen werden. Es kennt dich keine Sau in Jerusalem. Du bist weder geliebt noch angenommen irgendwas. Dein Papa, ja gut, der lässt dich jetzt auch alleine in der Wüste. Und dann kommt der Teufel und infiltriert Jesus genau mit den Gedanken. Dann habe ich gedacht, ich muss einen Satz suchen, so ähnlich wie der erste. Und er war dann, Jesus war in der Wüste alleine, aber er war nicht einsam. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal alleine, aber du musst nicht einsam sein. Ja. Und das ist mir eine wichtige Botschaft. Das war tatsächlich, mein Jesus war noch nicht wirklich bekannt. Er wurde getauft, ja, Menschen haben das gehört. Aber der Teufel bietet ihm eine Abkürzung an. Weißt du, war schon mal in Jerusalem? Ich kann mich an die Tempelzinne nicht mehr erinnern, weiß gar nicht, wie hoch das Ding war. Aber wisst ihr, was passiert wäre, wenn Jesus gesprungen wäre? Und der Teufel stand da Also nicht wie auf dem 5-Meter-Brett, mein Vater, spring doch runter und trau dich, sondern spring runter, Jesus. Und es wird die Abkürzung deines Lebens sein, dass dich jeder in Jerusalem kennt. Und wenn dann die Engel kommen, dich auffangen, die werden glauben, wer du dann bist. Und die werden dir folgen. Also sei doch nicht so blöd, Jesus, deinem Vater zum Vertrauen, sondern sorg doch selber dafür, dass die Menschen dir folgen werden, weil sie dich kennen und sehen werden, was hier passiert. Und genau die Einladung wird uns der Teufel auch ansprechen. Also, dich liebt doch hier keiner. Deine Frau mag dich auch nicht mehr. Und deine Freunde, guck mal, wie die mit dir umgehen. Und du willst hier geliebt und angenommen sein und Gott liebt dich hier auch nicht mehr. Guck dir doch mal an. Und das sind wesentliche Herzensangriffe, die da stattfinden. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Immer wieder habe ich auch damit zu kämpfen. Und die Frage ist, mit welchem Bibelwort könntest du dem Teufel begegnen? Wenn er kommt und dein Angenommensein, dein Dazugehörigsein, dein Geliebtsein in Frage stellt. Vielleicht, wenn du dich mal wieder ein bisschen daneben benommen hast, so wie ich am Freitag. Vielleicht lass das einfach mal kurz wirken. Was für ein Wort wäre da, wo mein Herzensfundament stärkt in Bezug auf genau dieses Thema? Ich finde das echt klasse.
Vielleicht mit den Segnungen aus 5. Mose. Es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht abwärts. Ihr werdet der Kopf sein und nicht der Schwanz. Mhm. Also wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie es mit einem persönlich, wie man durchgetragen wird und einfach trotzdem immer oben ist, auch wenn man vielleicht allein ist.
Das passt dann fast zum Nächsten. Oh. Alex?
Dein Mann lebt auch noch. Wo du das gesagt hast, also ich habe das Wort, hab keine Angst, nur Glaube. Und das ist sehr oft also mit irgendwelchen, diesem Mangel, dass ich denke, wow, also wenn ich das jetzt, hat man auch ein bisschen Angst.
Ja.
Und da fehlt mir immer einfach an Gott zu glauben. Mhm. Einfach.
Okay. Ein alles gut, da gibt es kein richtig, kein falsch, sondern ich gehe schon rum, ich finde es so gut.
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte.
Amen. Hättest du das auf dem Herzen gehabt, Martin? Okay. Gut. Ist noch jemand da? Ja. Ja, nein, das ist so gut.
Wer an ihn glaubt und seinen Namen aufgenommen hat oder so ähnlich, dem gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Es wurden sie weder durch menschliches Bemühen noch durch ihre Abstammung, sondern dieses neue Leben kommt von Gott.
Ja, Johannes 1, Vers 12. Ja. Danke, so gut. Hab auch einen Vorschlag dabei, der mir immer hilft, gerade wenn es um mein Verhalten geht, wo Paulus schreibt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das nimmt mich und meine Leistung komplett raus und macht mir so gewiss, als ich noch nicht geboren war, hat er mich schon geliebt. Und egal wie das in meinem Herzen manchmal aussieht, seine Liebe ist der Beweis in Jesus und das hilft mir extrem an der Stelle. Also nehmt das nochmal mit, auch für dieses zweite Thema der Fülle oder des Mangels. Was könnte da eure biblische Grundlage sein dafür? Ja. Und dann kommt die letzte Attacke. Meiner Sicht ging es da tatsächlich um die Bedeutung, um Wert, um Einfluss und auch um Macht. Und das kann und darf was Positives sein an der Stelle. Und da schließlich ging der Teufel mit Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Ja, es geht hier um Anbetung, natürlich. Aber ich habe mir das ausgemalt, wie das bei Jesus war, als er da auf dem Berg war. Und er wusste genau, er kam, um dem Teufel die Herrschaft zu nehmen, damit sein Volk die Herrschaft wieder an sich nimmt, wieder ursprünglich zurückkommt, wir als Volk Gottes. wo Gott uns eigentlich eingesetzt hat, zu herrschen und zu regieren auf eine gute Art. Und wo wir gut vorstellen können, dass der Teufel dasteht und sagt, Jesus, du willst die Herrschaft über diese Welt? Guck dich doch mal an. Wahrscheinlich die gleiche Tour. Wer bist du denn schon? Ein paar wenige folgen dir jetzt. Aber wer kennt dich denn schon? Von der Zinne bist du auch nicht gestürzt. Hast auch drauf verzichtet. Und du willst mal die Schlüsselgewalt über diese Erde an dich nehmen? In dem Zustand, Jesus? Guck dich doch mal rum, wie soll denn das gehen? Du bist doch ein Nichts. Du bist ein Zimmermannsbengel. Wie hieß das? Bauers Rinder, Pfarrers Vieh? Nee, das war anders. Pfarrers Kinder, Bauers Vieh werden nie. Oder nie, genau. Da gibt es so total blöde Sätze, ja, aber. Okay. Schau dich doch mal an, wie machtlos du bist. Und du willst Gottes Sohn sein, Jesus? Ihr habt eine Abkürzung. Und es ist immer eine Abkürzung, die der Teufel zu einem Pseudo-Glück anbietet. Und er sagt, knie dich doch vor mir nieder, weil mir gehört das alles. Adam hat mir damals die Schlüssel gegeben. Ich habe es ja noch. Und ich habe einen einfacheren Weg, als zu sterben, in die Hölle zu gehen, dort die Hölle zu plündern und die Schlüsselgewalt an dich zu nehmen. Satan wusste genau, was kommen wird. Und er sagt, Jesus, guck dich an. Niemals wird das passieren. Geh mit mir den Abkürzungsweg. Und ich bin so froh, dass die Frage der Anbetung und auch Macht und Bedeutung an der Stelle von Jesus beantwortet wurde. Und so mein Spezialsatz, der hieße hier, Jesus war in der Wüste ohne Einfluss. Da war niemand, wo er irgendwie die Herrschaft an sich reißen konnte. Aber er war nicht machtlos und er war auch nicht ohnmächtig. Und weil das Jesus im Herzen wusste, konnte er ihm widerstehen. Und meine letzte Frage, wieder kreative Bibelrunde, ich nenne es mal so. Mit welchem Bibelwort könntest du der Versuchung dem Teufel begegnen, wo uns so ein Mangel einreden will? Wer bist denn du schon? Guck dich doch mal an. Macht und Einfluss, deinen Wert. Wer bist du denn eigentlich schon? Oh, das ging aber schnell, Markus. Oh. Schon vorgeschafft, gell?
Muss ich ablesen, ja. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Ja.
Wow. Ich muss meine Antwort austauschen, die ist schon richtig gut.
In alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.
Amen. Er hat noch was? Anja? Ja, aber dann war nicht oben, das weg.
Also Jesus Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit in mir. Mhm. Und Jesus, der in mir lebt, macht mich mächtig. Also oder mir ist alles möglich durch den, der in mir lebt, mächtig. Jesus Christus. Ja. So.
Durch den, der mich mächtig macht, kommt dann mal auch noch. Ja, super.
Das ist dann die aus der Bergpredigt. Das Salz und das Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man ihm sie wiedergeben? Es taugt nichts und so weiter. Und ihr seid das Licht der Welt. Mhm. Genau. Also Salz und Licht zu sein, hat einen großen Einfluss.
Ja.
Also sowohl in der Dunkelheit, wissen wir ja alle, Licht geht an, die Dunkelheit geht. Das ist super, ohne Salz kannst du nicht essen.
Ja.
Und egal, wo wir hingehen, auch egal, ob es jetzt im Beruf ist oder in der Nachbarschaft, in jedem sozialen Umfeld, wir sollen Salz und Licht sein und haben damit einen Wert und einen Einfluss in der Macht.
Wow. Ich finde das gigantisch. Ich wusste, ich komme allein gar nicht auf die Antwort, deswegen. Was denn?
Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen.
Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.
Denn du machst alles neu. Also es war mir wichtig, wir überlegen, wie können wir Predigt auch interaktiv gestalten, sodass mit ihr da drin seid. Und ihr spürt einen Aspekt. Es geht darum, dass jeder eine Herzensantwort für sich findet in den drei Aspekten. Und vielleicht können wir die Geschichte nochmal genau unter diesem Blickwinkel auch durchlesen. Ich habe für mich einen Vers gefunden, wo Jesus sagt, als er seine 12 Apostel zu sich rief, gab er ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Das ist so ein Thema, wo ich immer wieder damit zu kämpfen habe. Und ich habe mir nochmal bewusst gemacht, Jesus hat seine Jünger und hat uns voll Macht gegeben. Das ist ein krasses Wort. Und ich bin gerade nochmal dabei zu erörtern, was bedeutet das, dass ich von Jesus wirklich bevollmächtigt bin. Ja. Genau, meine letzte Folie. Wir haben gesehen, wie eine Reaktion auf die Versuchung des Mangels im Garten Eden die Menschheit in eine katastrophale Richtung geführt hat. Gott hatte seinen Heilsplan, der hat das alles schon gewusst, war alles vorbereitet. Und ich sehe es bei mir, wenn ich der Versuchung des Mangels unterliege, welche Richtung mein Leben einnimmt, und es ist immer was Zerstörerisches. Es kommt nie was Gutes dabei raus. Ich habe viel zu viele Ehen kaputt gesehen die letzten Monate, Jahre, wo die Versuchung des Mangels blind gemacht hat, die Abkürzung zu nehmen zu einem schnellen Glück und vieles kaputt ging. Und deshalb, vielleicht liegt es mir deswegen so auf dem Herzen zu sagen, lass uns diesem Scheiß nicht auf die Schliche gehen. Ich selber auch nicht, der Allererste. Sondern bei Jesus sehe mir die Antwort und die Möglichkeit. Und ihr habt sie selber, die meiste, schon gegeben. Sie ist in unserem Herzen drin, es ist sein Wort. Und Sicherheit und Annahme und Bedeutung, lass uns an die Quelle gehen, von dem es wirklich kommt. Und das ist unser Papa. Genau, ich würde noch beten, Bernd, wir können dann noch gerne ein Abschlusslied singen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen einlädst, zu dir zu kommen als die Quelle. Und ich sage bewusst als die einzige Quelle, aus der heraus unsere Sicherheit kommt, unsere Versorgung kommt, unser Schutz kommt, auch Geborgenheit kommt. Und ich erkläre dich heute Morgen wirklich als zu der einzigen Quelle von dieser Sicherheit in meinem Leben. Und wenn ihr nachher wollt, könnt ihr gern miteinander Amen sagen, dass es auch euer Gebet wird. Und ich lade dich auch ein, Papa, und erkläre heute Morgen, dass du die einzige Quelle bist für meine Annahme, dass ich geliebt und angenommen und eingebunden bin in deine große Familie. Ich hatte noch den Vers auf dem Herzen von Petrus, dass wir alle lebendige Bausteine sind, eingesetzt in seinen heiligen Tempel. Du bist eingesetzt. Wenn der Heilige Geist gerade sagt, spricht es aus. Jeder von uns, du bist eingesetzt als ein lebendiger Baustein in seinen großen Tempel, wo er wohnt, wo er regiert, wo seine Herrlichkeit sichtbar wird. Danke, Vater, dass du uns angenommen hast durch Jesus Christus. Und wir erklären dich auch heute Morgen zur einzigen Quelle von unserer Bedeutung, was unserem Leben Wert gibt, was unserem Leben Einfluss gibt und wo auch wir Macht ausüben können, vollmächtig sind, zuallererst über unser Leben und über Sünde zu herrschen. Es ist die Kraft des neuen Bundes, schreibt Römer 5, Vers 17, dass wir aus Gnade herrschen über Sünde. Vater, wir sind nicht ohnmächtig ausgeliefert irgendwas gegenüber. Du sagst heute Morgen, wir sind nicht ohnmächtig ausgeliefert irgendeinem Umstand gegenüber oder irgendeiner Situation, sondern du sagst, ich habe euch Vollmacht gegeben. Und Vater, wir erklären dich zur einzigen Quelle von Sicherheit, Annahme und Bedeutung. Und Vater, ich bete, dass du tief in unserem Herzen dein Wort verankerst, dass uns hilfst, es zu meditieren, dass wenn der Widersacher kommt und versucht uns in den gleichen Dingen, wie er Jesus versucht hat, dass wir widerstehen können, wie Jesus widerstand, mit der Wahrheit, wer du bist, wer wir in dir sind und wie machtvoll dein Reich ist. Und ich danke dir, Jesus, für dein Überwinden. Und danke, dass dieser Überwinder, der damals überwunden hat, in uns lebt. Amen.